Deutschlandfunk Nova 100.
Schuld an der Geschichte habe nur ich. Aber was macht man, wenn man jung ist, im Urlaub ist, Urlaubsstimmung hat? Ja, die Folgen habe ich mir damals überhaupt nicht überlegt. Hätte mir jemand gesagt, was daraus entstehen kann, dann wäre ich sicherlich schnellstens nach Hause gefahren.
Die Frau, die man da hört, das ist meine Oma. Meine Oma ist 78 Jahre alt, sie kommt aus Leipzig, sie heißt Anita. Sie ist eine kleine Frau mit schwarzen Haaren, sie ist braun gebrannt und sieht eigentlich immer so aus, als wäre sie gerade aus dem Urlaub zurück. Und ich rede sehr, sehr gerne mit meiner Oma. Hauptsächlich geht es dabei aber um mich. Und so richtig ausgefragt über das Leben meiner Oma habe ich sie aber noch nie. Es gibt da aber so eine Geschichte. Und diese Geschichte hat nicht nur das Leben meiner Oma total verändert, sondern eigentlich ja meine ganze Familie. Und deshalb sitzen wir gerade bei ihr in der Stube und meine Oma erzählt mir da von Silvester 1967 in Rumänien, weil das ist dieser Urlaub, mit dem eigentlich alles angefangen hat.
Also ich war im Jahr 1967, 68 Silvester mit meiner Schwester eingeladen bei bekannten Familien in Rumänien, in Bușteni. Und im Januar dann, am 1. Januar, haben wir einen Spaziergang gemacht. Es war alles tief verschneit und es war sehr kalt.
Ja, damals in den 60ern liegt Leipzig in der DDR. Das heißt, Reisen geht nur gen Osten. Aber auch so ist meine Oma eigentlich sehr gerne nach Rumänien gefahren, weil sie die Berge da so liebt. Und meine Oma erzählt mir da gerade vom 1. Januar 1968, da ist sie mit ihrer Schwester Erika spazieren durch das verschneite Bușteni, das ist eine ganz kleine Stadt, liegt mitten in den Südkarpaten und sie besuchen da gerade ein paar Bekannte. Und meine Oma hat nur Rock und Strumpfhosen an, weil sie nämlich die langen Hosen vergessen hat. Und was sie aber trägt, das ist eine Fuchsfellmütze. Überhaupt ist meine Oma damals so eine hübsche Frau, die sehr auf sich achtet. Sie ist zierlich und sie ist schlank und sie hat schon ein paar Liebschaften gehabt damals, aber eigentlich nie was Ernstes. Und sie ist 28 Jahre alt und sie ist vor allen Dingen neugierig und sie ist lebenslustig.
Und auf der Straße in Bușteni haben wir eine Gruppe Jungs getroffen und die haben uns angesprochen und haben gefragt, ob wir Lust hätten, mit ihnen ins Nachbardorf zu wandern, um dort aufs neue Jahr anzustoßen. Ja, und da sind wir mitgegangen. Und in dieser Gruppe war Ion.
Ion. Ion ist ein drahtiger, sportlicher Typ. Er ist nicht sehr groß, er hat dunkle Haare, er ist Leistungssportler und geht klettern in den rumänischen Bergen. Und in Bușteni, da ist er ziemlich bekannt und beliebt. Er ist 22 Jahre alt und eigentlich ist er ein ruhiger, aber er traut sich trotzdem, da meine Oma anzusprechen und geht auf sie zu, weil er sie nämlich total interessant findet. Sie ist nicht nur älter als er und reifer als er, sondern sie ist auch eine Ausländerin. Und das muss man wissen, Rumänien ist damals für die Rumänen zu, die kommen nicht raus. Urlaub machen geht nur im eigenen Land und Ausländer verirren sich auch sehr, sehr selten in diesem kleinen Ort. Und deswegen ist meine Oma da einfach was total Interessantes und Besonderes für ihn. Und meine Oma wiederum, die genießt die Aufmerksamkeit, die sie von Ion bekommt. Und sie flirten viel miteinander, sie gehen viel tanzen, sie können nicht wirklich miteinander reden, aber das funktioniert trotzdem irgendwie.
Wir haben uns unterhalten auf ein bisschen Rumänisch. Ich konnte ein bisschen Rumänisch, er konnte ein bisschen Deutsch. Und was nicht ausgesprochen werden konnte, haben wir mit Händen und Füßen gemacht. Wir haben uns schon verstanden.
Und sie stellt aber doch relativ schnell fest, dass sie und Ion ja irgendwie doch aus zwei verschiedenen Welten kommen. Meine Oma, die arbeitet da gerade beim Bezirk in Leipzig als stellvertretende Abteilungsleiterin im Agrarbereich. Ja, und sie ist eine Karrierefrau. Also sie hat Agrarwirtschaft studiert und sie verdient mittlerweile gutes Geld und sie ist da auch stolz drauf. Und Ion hingegen, der ist halt Mechaniker in einem Großbetrieb, der Wasserpumpen herstellt. Sie kommt aus einem total trubeligen Leipzig und er halt aus einer Kleinstadt in den rumänischen Bergen.
Mir hat er imponiert von dem, was er war und wie die anderen ihn auch behandelt haben. Aber nicht, dass ich sagte, das wäre ein Mann für mich. Daran habe ich nie gedacht.
Ja, sie hat daran nie gedacht, aber irgendwas findet sie ja trotzdem an Ion. Und während der 2 Wochen, die meine Oma da in Bustehen zu Besuch ist, da geht diese kleine Gruppe, die sich da so gefunden hat, zusammen wandern. Und einmal kehren sie da eine Hütte ein. Meine Oma weiß das gar nicht mehr so genau, aber ich stelle mir vor, das war wahrscheinlich so eine kleine Hütte mitten in den Bergen. Es ist total verschneit drumherum, es ist mega kalt und die sitzen da irgendwie vor dem Kamin, wahrscheinlich irgendwie in Decken gehüllt. Ja, und in dieser Hütte passiert es dann halt, dass die miteinander schlafen.
Wir haben schöne Tage zusammen gehabt und da ist das eben einfach mal so passiert. Und ich war auf sowas auch überhaupt gar nicht vorbereitet. Das hat sich einfach so ergeben. Ich bin da nicht drauf aus gewesen, dass das sein musste. Das hätte auch nicht sein müssen. Also das war von meiner Seite nicht, weil ich in den Jungen verliebt war oder weil ich das unbedingt wollte. Es hat sich halt so ergeben.
Ja, und ein paar Tage später fahren meine Oma und ihre Schwester dann wieder nach Hause und dieser tolle Urlaubsflirt, den sie da hatte, der ist jetzt halt erstmal vorbei. Und ein paar Wochen später merkt meine Oma, dass jetzt irgendwas Komisches.
Zu Hause habe ich ganz schnell gemerkt, dass diese eine Nacht nicht ohne Folgen war.
Ja, ihre Regel bleibt nämlich aus und sie stellt fest, dass sie schwanger ist. Von Ion, weil an Verhütung haben die beiden nämlich nicht gedacht. Und sie weiß aber auch, es kann nur von Ion sein, weil andere Männer gibt's da zu der Zeit nicht.
Ich habe nie an Kinder gedacht. Ich habe mich wohlgefühlt in meiner Arbeit, in meinem Beruf. Ich habe zu Hause noch gewohnt, ich hatte keine Sorgen, mir ging's gut. Also ich glaube, ich habe nicht unbedingt den Wunsch gehabt, jetzt Kinder zu kriegen und ohne Mann schon gar nicht.
Ja, so ein Kind wirft jetzt halt erstmal ihr gesamtes Leben über den Haufen. Weil meine Oma wohnt damals noch bei ihren Eltern im Haus und sie teilt sich da sogar ein Zimmer mit ihrer Schwester Erika und sie fühlt sich halt wohl in ihrem Leben.
Ich war sicherlich nicht begeistert. Mein Leben wollte ich irgendwie mir anders einrichten, aber es war nun einmal so und da musste das sein und ich habe mich ganz schnell mit der Tatsache abgefunden und ich habe das meinen Eltern mitgeteilt und naja, die waren sicherlich nicht begeistert, aber die haben sofort zu mir gestanden und haben gesagt, in Ordnung, Große, wenn das denn eben so ist, das kriegt man auch noch groß.
Und das rücken einfach alle so ein bisschen enger zusammen und machen da halt jetzt Platz für dieses neue Familienmitglied.
Ich habe den Ion mitgeteilt, dass ich schwanger bin von ihm. Und er hat aber nicht darauf reagiert. Er hat nicht geantwortet und hat doch ein ganzes Jahr nicht geantwortet.
Im Oktober 1968 kommt dann halt das Kind. Und die Geburt ist da ziemlich schwierig, weil das Becken meiner Oma ist halt zu eng. Und beim Pressen wird es gesprengt. Und meine Oma ist aber halt meine Oma und sagt einfach nichts. So, und die Schwestern, die bemerken das nicht. Und das stellen die tatsächlich auch erst einen Monat später fest, dass das halt so schief gegangen ist. Das ist aber eigentlich in dem Moment auch gar nicht so wichtig, weil meine Oma hat jetzt ihr Kind. Da ist jetzt Claudia da. Es ist meine Mama. Kleines Baby mit schwarzen Haaren.
Die war wirklich ein ganz hübsches Baby, war nicht groß, war ziemlich zierlich. Und ich war stolz auf das Kind und ich wollte das Kind behalten. Und auch meine Eltern waren dann gleich ganz äpplich. Und da gab es überhaupt keine Diskussion oder Überlegung, dass ich irgendwie dem Kind gegenüber abgeneigt war. Nee, ich habe mich gefreut und die ganze Familie hat sich gefreut.
Ja, also meine Mama ist jetzt da. Alle freuen sich total, aber einer, der halt immer noch kein Wort dazu sagt, das ist Ion. Und für diese Geschichte möchte ich halt auch mit ihm sprechen, weil ich will wissen, wie es damals für ihn war, als meine Mutter da eben geboren wurde und er aber trotzdem meiner Oma nicht geantwortet hat. Und seine Adresse habe ich auch, weil der Kontakt nach Rumänien, der ist eigentlich nie so ganz abgebrochen. Und ich habe Ion sogar schon ein paar Mal gesehen, aber eigentlich ist das ein total fremder Mann für mich, obwohl er mein leiblicher Opa ist. Ich kenne den einfach nicht und um mit ihm zu reden, brauche ich sogar einen Übersetzer, weil ich halt selber kein Wort Rumänisch spreche. Und ich kann mir eigentlich auch ziemlich gut vorstellen, dass er Nein sagt. Aber er sagt, ja, mache ich. Und dann reden wir halt miteinander und er erzählt mir, dass er eigentlich damals ziemlich geschockt war, als er von der Schwangerschaft erfährt.
Distanza. Era diferență și de clasă socială între mine și ea.
Er sagt, seine Gedanken waren damals ein Kind mit 22 und dann auch noch von einer Ausländerin, weil das ist in Rumänien halt auch wirklich nicht gut angesehen. Dann liegt da auch noch so eine Riesenentfernung zwischen den beiden. Und ja, sie kommen ja auch aus zwei verschiedenen Lebenswelten irgendwie. Also wie gesagt, Ion aus der Kleinstadt in den Bergen und meine Oma aus der Großstadt in Deutschland. Und als Ion die Briefe da von meiner Oma bekommt, dann verdrängt er die Sache halt erstmal. Also er geht auf Touren in den Bergen, er ist wochenlang unterwegs. Er sagt mir, das war, um nachzudenken. Die ganze Schwangerschaft vergeht, ohne dass es Ion irgendwie schafft, meiner Oma halt mal zu antworten. Und als meine Mutter Claudia dann auf der Welt ist, da schickt meine Oma sogar Fotos von ihr. Und sie hört trotzdem nichts. Und daraufhin sagt sie, okay, ich will aber trotzdem eine amtlich bestätigte Vaterschaftsanerkennung, weil sie möchte, dass Ion schwarz auf weiß ihr sagt, ich bin auch dafür verantwortlich, was hier passiert ist.
Ich wollte nicht dann mal vor mein Kind stehen und sagen, ja, das war eine einmalige Sache und er wollte ja nie was von dir wissen und es gibt keine Beziehung. Und weil er sich aber nicht gerührt hat, bin ich zum Rechtsanwalt gegangen und habe mich dort beraten lassen. Und es kam dann zu einer Gerichtsverhandlung zur Vaterschaftsanerkennung, zu der Ion geladen war und wo er dann plötzlich auch da war.
Und diese Gerichtsverhandlung, die findet damals im September 1969 statt in Leipzig. Meine Mutter ist da gerade ein knappes Jahr alt und ich will einfach wissen, was ihn da geritten hat, plötzlich aufzutauchen. Und er sagt mir am Telefon, dass er einfach irgendwann eine gewisse Verantwortung verspürt hat und deswegen halt nach Leipzig gekommen ist. Und meine Oma fällt aber total aus den Wolken, als er da auf einmal auftaucht.
Ich habe eigentlich gar nichts gefühlt. Irgendwie komisch war mir das. Ich war auch ein bisschen enttäuscht und ein bisschen wütend, weil er sich ja so lange nicht gemeldet hatte.
Meine Oma fährt dann hin, um Ion zu sehen. Und sie nimmt ihre Tochter mit, Claudia, und das ist dann auch das erste Mal, dass Ion sein Kind sieht. Am Telefon sagt er mir, er hat sich sehr gefreut, Claudia zu sehen. Und meine Oma hat aber eine ganz andere Erinnerung an das, was da passiert ist. Also es war gerade mal eine halbe Woche, wo Ion da war. Und sie sagt, er wird mit dem Kind nicht warm. Und meiner Oma ist es tatsächlich auch ganz recht, was da passiert, weil sie hat das jetzt schon ein knappes Jahr lang ohne Ion gemanagt und eigentlich will sie, dass Ion jetzt diese Vaterschaftsanerkennung unterschreibt und dann auch wieder abhaut.
Weil ich nie daran gedacht habe, damals nicht, irgendwelche engeren Beziehungen zu Ion einzugehen und ihn als Vater in der Nähe zu haben.
Und als die Gerichtsverhandlung vorbei ist, da laden Omas Eltern Ion noch für die letzten zwei Nächte vor seiner Abreise zu ihnen nach Hause ein. Ion kommt also bei meiner Oma vorbei, übernachtet dort und sie sitzen halt dann zusammen. Sie reden ein bisschen über damals, über den schönen Urlaub in Rumänien. Und dann passiert's wieder. Warum auch immer.
Wir haben dummerweise uns nochmal zusammen ins Bett begeben.
Was genau in dieser Nacht passiert ist, weiß meine Oma nicht mehr. Wahrscheinlich hatten beide irgendwie Lust darauf. Wahrscheinlich hatten sie auch ein paar Gläser Wein getrunken. Wahrscheinlich war es auch einfach eine nostalgische Stimmung. Und über mögliche Konsequenzen denken sie halt auch einfach wieder nicht nach.
Er ist nach Hause gefahren und ich bin mit meiner Schwester in Urlaub gefahren nach Bulgarien. Und in Bulgarien schon habe ich gemerkt, ei verdammt, du bist ja schon wieder schwanger.
Ja, es ist wieder passiert. Sie ist wieder schwanger. Nach insgesamt zweimal miteinander schlafen. Einmal in der Berghütte und einmal in dem Zimmer von ihrer Schwester, was sie ihr da überlassen hat. Wie unmöglich ist das eigentlich auf ihre erste Tochter Claudia? Hat sie sich damals noch total gefreut. Und jetzt sagt sie mir aber, dass sie sich schämt. Und abtreiben geht damals nicht, weil das ist erst ab 1972 in der DDR erlaubt.
Das ist zwar jetzt hart gegenüber den Kindern, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das zweite Kind hätte nicht austragen wollen. Ich als Ledige, ein Kind von Rumänen, und ich hatte schon eins, und es war ja auch eine Frage des Geldes, wie sollte ich alleine die Kinder durchbringen oder das Kind durchbringen dann. Also das waren schon Überlegungen, die man damals angestellt hat.
Mit ihrem Gehalt kommt sie mit einem Kind über die Runden, aber mit zweien ist das dann nochmal was anderes. Und auch der Platz bei ihren Eltern zu Hause, der wird halt knapp. Und dann hat meine Oma auch einfach tierische Angst davor gehabt, was da jetzt mit ihrem Becken passiert, weil das ist gerade erst wieder geheilt und jetzt muss da wieder ein Kind durch. Im Juni 1970 bekommt sie dann ihre Wehen und sie fährt ins Krankenhaus mit ihrer Schwester, weil ihre Eltern nämlich gerade im Urlaub sind und das Kind ist auch eine Woche zu spät. Und sie kriegt eine Tochter, Cornelia, meine Tante. Und dann sagen die Ärzte zu ihr, da kommt noch eins. Und dann stellt sie halt erst während der Geburt fest, dass sie mit Zwillingen schwanger ist. Und da kommt jetzt noch ein Junge. Und das ist mein Onkel und der heißt Steffen.
Also das war entsetzlich für mich. Da hatte ich dann auch im Krankenhaus nach der Entbindung einen Nervenzusammenbruch. Ich habe nur noch geweint und war nur noch traurig. Ich hatte nur ein Zimmer. Ich hatte nur für ein Kind Wäsche, Bett, alles. Niemand hatte mir ja vorher gesagt, dass es zwei sind. Also das war ganz schrecklich. Da wusste ich eigentlich gar nicht mehr, wie ich es machen sollte.
Meine Oma erzählt, dass meine Tante Conny ein Klumpfüßchen hat und nicht besonders gut atmet. Und Steffen, der will nicht an die Brust und muss mit der Flasche gestellt werden. Und meine Oma weiß einfach nicht mehr, wo hinten und wo vorne ist in dieser Zeit. Und da ist Gott sei Dank ihre Mutti, also meine Urgroßmutter, die ihr dann unter die Arme greift und ihr die Zwillinge erstmal abnimmt.
Die hat dann ein Kind genommen und ich ein Kind genommen. Und in der Zwischenzeit hatte ich einen Krippenplatz für die Claudia. Die ist dann in die Kinderkrippe gegangen. Die hat mein Vati früh weggeschafft und abends auch wieder geholt aus der Kinderkrippe. Meine Mutti und ich, wir haben die Zwillinge versorgt. Und nach 10 Wochen musste ich ja wieder arbeiten gehen, bin ich wieder arbeiten gegangen. Und da sind die Zwillinge bei meiner Mutti geblieben. Meine Mutti hat die Kinder dann behalten. Und ich müsste noch heute meiner Mutti ewig dankbar sein. Ohne die hätte ich das nie geschafft.
An dieser Stelle will meine Oma, dass ich das Interview erstmal unterbreche, weil ihr nämlich die Tränen kommen. Und auch für mich ist das eine Situation, wo ich erstmal nicht weiß, wie ich damit umgehe. Ich nehme sie dann erstmal in die Arme, weil ich habe meine Oma nur sehr, sehr selten in meinem Leben wirklich weinen sehen. Und bis jetzt hatte ich einfach keine Ahnung, wie verdammt schwierig das damals für sie gewesen sein muss. Und ich glaube, sie hat damals in dieser Zeit einfach nur funktioniert. Also ich habe heute geschafft, morgen schaffe ich auch noch. Und obwohl ihre Eltern ihr damals so unter die Arme greifen, für meine Oma ist es damals trotzdem einfach die Hölle. So. Und dann sagt ihr Vater, Große, das ist zu viel, such dir bitte eine Wohnung. Jeden Tag geht meine Oma jetzt aufs Wohnungsamt und stellt sich dort in die Schlange. Und ich stelle mir da vor, wie sie da verzweifelt halt auf diesem Amt sitzt und jetzt erklären muss, dass sie 3 Kinder hat von demselben Mann, aber der ist aus dem Ausland. Und sie bekommt halt auch einfach nicht viel Verständnis für ihre Situation. Und irgendwann klappt es aber mit der Wohnung und auch an die Krippenplätze kommt sie. Und 3 Kinder managen alleine ist aber trotzdem verdammt schwierig. Also nimmt Oma erstmal nur die Zwillinge mit in die Wohnung und ihre Mutter nimmt meine Mutter, Claudia. Die bleibt eben bei Omas Eltern. Und meine Oma sieht sie dann fast ein Jahr lang nur am Wochenende. Und meine Oma steht unter der Woche um 5 Uhr morgens auf, bringt die Kinder zur Kinderkrippe und fängt um 7 Uhr dann mit Arbeiten an und obwohl sie ihre Arbeit auch immer noch gut macht und ihre Kollegen sie sogar dafür bewundern, dass sie eben noch so dabei ist, reden sie trotzdem auf sie ein und sagen ihr, wie wäre es denn, wenn du jetzt Ion nicht doch heiratest, dann wäre doch eigentlich alles viel einfacher.
Dann haben sie mir alle in den Ohren gelegt, mein Gott, du hast 3 Kinder mit einem Mann. Und ganz egal, war er der scheinbar nicht, sonst wäre er ja nicht ins Bett gegangen zusammen. Und es ist doch besser, ihr heiratet und ihr bleibt zusammen. Und dann könnt ihr zusammen für die Kinder sorgen. Und ja, ich bin dann noch sehr wankelmütig geworden.
Ja, sie denkt sich halt, wahrscheinlich haben die schon alle recht. Und dann gibt sie halt klein bei. Und sie schreibt Ion und sie teilt ihm mit,
dass, wenn er noch möchte, dass ich möchte, dass wir Schritte einleiten, dass wir praktisch heiraten können.
Dass ich möchte, wenn er noch möchte, dass wir Schritte einleiten, damit wir praktisch heiraten können. Das ist kein Antrag, dieser Brief. Das ist was total Offizielles und Starres. Und das muss für meine Oma auch total schwierig gewesen sein, diesen Brief abzuschicken. Das war 1971. Und das war ein Moment, in dem sie wahrscheinlich auch einfach diese ganze Situation nicht mehr ausgehalten hat. Die ganzen Vorwürfe der anderen Leute und ihre eigene Überforderung.
Es war irgendwie pflichtgemäß irgendwie. Ich war ja nach wie vor nicht in ihn verliebt. Ich habe gedacht, ich mache für meine Kinder das Beste. Ohne dabei an mich zu denken. Das war überhaupt eine Zeit, wo ich an mich fast überhaupt nicht mehr gedacht habe.
Und dazu gehört für sie eben auch, dass sie einen Mann heiratet, den sie nicht kennt und den sie auch nicht liebt, damit ihre Kinder einen Vater haben. Und ich will von Ion jetzt wissen, ja, wie war es für ihn, damals diesen Brief zu bekommen und jetzt zu wissen, ich soll heiraten, nach Deutschland ziehen und da 3 Kinder großziehen?
Mă gândeam că totuși trebuie să aibă copii un tată și de-aia sunt acceptat.
Und Ion sagt mir da am Telefon, dass er halt verstanden hat, die Kinder brauchen einen Vater und nur deswegen werde ich in dieser Familie akzeptiert. Und er willigt aber trotzdem ein. Halt aus Pflichtgefühl für seine Familie. Und die Behörden brauchen aber lange. Es ist erst 1973, also 2 Jahre später soweit, dass Ion dann auch tatsächlich nach Deutschland kommt, um dort die Heirat vorzubereiten. Die Zwillinge sind da schon 3 Jahre alt. Claudia ist 4. Inzwischen wohnen alle wieder bei meiner Oma und sie bewältigt den Alltag jetzt schon eine ganze Weile alleine. Und eigentlich läuft das jetzt auch alles gut, so wie das jetzt ist.
Ich habe mir dann gesagt, hält das für eine lange Zeit? Tust du den Kindern damit einen Gefallen? Und tust du ihnen einen Gefallen damit? Ich war mir eigentlich sicher, dass ich ohne Ion meine Kinder auch großziehen kann und dass ich da eine zwar nicht vollständige, aber auch glückliche Familie haben kann. Der Ion, der war dann irgendwie schon wie so ein Eindringling.
Und als Ion dann für ein paar Wochen nach Deutschland kommt, um die Dokumente für die Hochzeit dort zu unterschreiben, da versucht sie es aber trotzdem, versuchen beide es trotzdem, eben eine Familie zu sein.
Ich habe ihm die Erlaubnis gegeben, die Kinder dann noch von der Kinderkrippe abzuholen, damit er auch anderen Kontakt hatte und dass er sich auch verantwortlich fühlte. Aber dann hat er sie mir wieder übergeben und da war es gut für ihn. Er war, glaube ich, mit dieser Situation, jetzt heiraten zu müssen, von Rumänien weggehen zu müssen, von seiner Heimat wegzugehen müssen, aus dieser herrlichen Landschaft raus zu müssen in eine Stadt, die damals noch nicht gerade besonders attraktiv war. Und dann eine Frau und 3 Kinder zu haben, also ich glaube, da war er auch überfordert.
Meine Oma sagt mir das so zum ersten Mal, dass sie denkt, dass sie überfordert war. Und ich glaube, ihr wird das auch im Gespräch erst klar, dass sie ihn da so ins kalte Wasser geworfen hat. Dass sie ihn von heute auf morgen nach Deutschland bestellt hat und gesagt, sei jetzt Vater für deine Kinder. Und sowohl meine Oma als auch Ion erzählen dann aber, dass die Stimmung zwischen den beiden irgendwie jetzt total komisch wird. Und sie verletzen sich damals einfach gegenseitig mit irgendwelchen Kleinigkeiten. Da ist Anita, die von Ion will, dass er jetzt mal Verantwortung übernimmt. Ion wiederum, der sagt, Anita wollte doch sowieso alles entscheiden, deswegen habe ich ihr auch alles überlassen. Und so kommt es halt dazu, dass diese Situation eskaliert und dass sie da abends zusammensitzen mit einer Flasche Wein und jetzt darüber reden wollen, was in Zukunft passiert, wie sie jetzt zusammenleben wollen als Eheleute. Und meine Oma will jetzt mal Tacheles reden. Und Ion antwortet ihr aber ein bisschen bockig, ich habe dir nichts zu sagen.
Ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du, wenn du jetzt schon nicht mit mir sprechen willst, was soll denn mal werden, wenn wir verheiratet sind? Dann redest du wohl dann auch nicht mit mir. Und ich weiß nicht, ob er mich nicht verstanden hat oder was. Da war er, sprang plötzlich auf, holte seinen Koffer aus dem Schrank, packte seine Sachen ein und sagt, ich gehe. So, ich war erstmal wie verdattert und habe dann zu ihm gesagt, wenn du jetzt gehst und die Tür hinter dir zufällt, dann ist die Tür für dich zu, dann kommst du auch nicht wieder rein. Dann war es das. Er hat sich nicht aufhalten lassen und ist gegangen. In dem Augenblick, wo Ian rausgegangen ist aus dem Haus, habe ich mich seltsamerweise befreit gefühlt. Ich habe keine Trauer empfunden, keine Reue empfunden, dass das alles so gekommen ist. Für mich war das eine Erleichterung.
Also 1971 hat sie Ion vorgeschlagen, dass die beiden heiraten können. Und wir sind jetzt 1973, das heißt, sie hatte 2 Jahre Zeit, sich zu überlegen, dass das eigentlich eine blöde Idee ist und dass sie das eigentlich nicht will. Und sie wollte aber nie die Entscheidung übernehmen, diese ganze Sache jetzt zu beenden. Keine Ahnung warum, ob sie zu stolz war, ob sie sich gedacht hat, vielleicht kriegen wir das noch hin und ist ja doch irgendwie gut für meine Kinder. Aber Ion ist halt derjenige, der geht. Ion geht aus dem Haus und der nimmt ihr damit die Entscheidung ab. Und sie, da fällt einfach eine Last von ihren Schultern, dass sie nicht diejenige sein muss, die das jetzt beendet. Und sie sich quasi zurücklehnen kann und sagen kann, Gott sei Dank, es ist vorbei. Ja, Ion wiederum, der ist halt schwer enttäuscht, dass meine Oma ihn da so sitzen lässt. Und das sagt er auch am Telefon. Und er sagt aber auch, dass ihm schon irgendwie klar ist, dass auch er Schuld an dieser ganzen Sache hat.
Na, normal am fost dezamăgit și bine nu m-am simțit. Era și greșeala mea, dar m-am cerut iertare, dar nu n-a acceptat.
Ion fliegt ein paar Tage später nach Hause und schreibt meiner Oma einen Brief und in diesem Brief bittet er sie um Verzeihung. Und meine Oma hat diesen Brief zwar bekommen, aber eigentlich nie so wirklich gelesen, weil sie ihn halt nur mit einem Wörterbuch übersetzt hat und bis heute nicht wirklich weiß, was da eigentlich drinsteht. Und so richtig, zum ersten Mal liest sie ihn erst jetzt, als ich ihr nämlich eine Übersetzung mitbringe. Und sie muss halt auch erstmal schlucken bei dem, was da drinsteht. Weil da steht, und ich lese jetzt vor, ich möchte gar nicht daran denken, dass du, Anita, mich zu vergessen versuchst, mich aufgeben willst. Denke daran, dass ich ohne dich nicht leben kann. Du bist alles für mich. Ja, und so klingt tatsächlich der ganze Brief von Ion. Und ich war fast ein bisschen sauer auf sie und enttäuscht, dass sie ja einfach ignoriert hat, wie sehr er sie doch geliebt hat und dass sie da das Ganze so übergangen hat. Und meine Oma, wir reden nämlich noch eine Weile über den Brief, und meine Oma sagt mir dann aber ihre Sicht der Dinge. Da relativiert sich bei mir so einiges, vor allem, als mir das hier erzählt.
Ich glaube nicht, dass Ion mich so geliebt hat, wie er hier in dem Brief schreibt. Ich glaube eher, das ist die Angst vor der Zukunft. Was soll er denn nur jetzt seinen Leuten sagen? Was soll er in Rumänien sagen? Denn er schreibt ja, das kann man in Rumänien nicht machen. Und alle haben gewusst, dass er nach Deutschland geht. Und alle wissen in Rumänien, dass er 3 Kinder in Deutschland hat. Ich glaube nicht, dass er mich so geliebt hat. Für ihn war das sicherlich auch erstmal lustig mit mir. Wir haben viel Spaß miteinander gehabt, ja. Aber er hat mir auch eigentlich nie, ich kann mich nicht erinnern, er hat mir auch nie gesagt, dass er mich liebt.
Ja, genau diese Frage, hat er seine Kinder geliebt und hat er meine Oma geliebt, das stelle ich 44 Jahre später Ion am Telefon und er druckst ein bisschen rum und sagt dann, dass er ja auf jeden Fall verknallt war und dass er sich eben da verpflichtet gefühlt hat, sich um seine Familie zu kümmern Meine Oma antwortet damals auf seinen Brief und sie geht auf das Wenige ein, was sie da verstanden hat, und sie schildert ihm ihre Sicht der Dinge und sie sagt klipp und klar: Ich liebe dich nicht und ich will dich nicht heiraten. Und danach ist Stille. Und bereut hat sie diese Entscheidung nie.
Und ich hoffe zumindest, dass meine Kinder nicht unbedingt den Vater vermisst haben. Sicherlich werden die einen Vater vermisst haben, aber das hätte nicht Ion sein müssen.
Ja, Ion war schlussendlich nie wirklich Teil dieser Familie und das war auch okay so für ihre Kinder. Und für mich bleiben aus dieser Geschichte so drei Punkte übrig. Meine Oma hat ein verdammt krasses Leben gehabt und das war mir bisher so nicht klar und ich bewundere sie dafür, wie sie das geschafft hat. Und vor allen Dingen bewundere ich sie dafür, und das ist Punkt 2, dass sie trotzdem ihre Kinder mit so viel Liebe großgezogen hat. Und Punkt 3, ich habe einfach verstanden, warum dieser Zusammenhalt in meiner Familie so stark existiert und so wichtig ist. Also wir feiern alle Familienfeste miteinander und das hat mich früher immer ein bisschen genervt, dass wir so aufeinander hocken. Aber inzwischen glaube ich, ohne diesen Zusammenhalt hätte es meine Oma nicht geschafft damals. Und darum ging es in dieser Geschichte, um füreinander da zu sein, halt eine Familie zu sein.
Deutschlandfunk Nova 100.